Moment noch. Der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Mit Simone Schweizer.
Hallo und herzlich willkommen zu Moment noch. Es gibt ja viele, die behaupten, Geld ist ihnen nicht wichtig. Und das ändert sich dann schlagartig, wenn es doch mal knapp ist. Über Geld spricht man nicht, wir schon. Und das müssen wir auch, wenn wir über Stabilität reden wollen. Denn ohne genug davon wird alles schnell sehr instabil. Das kenne ich selbst, aber auch bei meinen Kunden ist das fast immer ein Thema. Und weil es so viel zu dem Thema zu sagen gibt, machen wir zwei Folgen dazu. Woher kommt es eigentlich, dass unser Verhältnis zu Geld so unterschiedlich ist? Und warum geben wir es so verschieden aus? Die zweite Folge widmet sich dem Thema finanzielle Stabilität und der Frage, wann wir wirklich frei sind. Mit welchen Bausteinen kann es dir gelingen, dass du dich beim Jobwechsel finanziell stabiler fühlen kannst? Das alles natürlich alles ohne das übliche Chaka aus der Money Mindset Masterclass. Und übrigens, Finanzanlagentipps gibt's ja auch keine. Ja, und dann begrüße ich auch wieder Toni an meiner Seite. Hi Toni.
Hallo Simone und hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, heute haben wir ja echt ein ganz anderes Thema mal. Und zwar geht's heute um das Thema, wo man ja eigentlich nicht drüber spricht, gell? Es geht ums Geld, um das liebe Geld. Das ist ein Thema, das beschäftigt natürlich viele meiner Kunden und auch, ich glaube, nicht nur viele meiner Kunden, sondern auch überhaupt und auch viele Selbstständige. Und wir reden heute ein bisschen darüber, warum das Thema so viele bewegt, warum die Einstellungen dazu so unterschiedlich sind. Und ja, das ganz einfach deshalb, weil es natürlich ein ganz großer Stabilitätsfaktor auch sein kann.
Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr mutig, das Thema, weil wie du gesagt hast, gerade in Deutschland ist ja so dieses, über Geld spricht man nicht, was wir verdienen, ne, darf irgendwie auch keiner wissen. Mhm. Das wird heute bestimmt sehr, sehr interessant, wenn wir da von verschiedenen Richtungen
drauf schauen. Ja, genau. Da gibt's ja so viele Sprüche, gell? Geld verdirbt den Charakter.
Oh ja.
Oder Geld stinkt nicht. Oder auch bei Geld hört die Freundschaft auf.
Oh ja, auch ein sehr schöner Spruch.
Ja, und das Geld hat halt einfach für jeden von uns eine ganz eigene Bedeutung. Und der eine hat ein schlechtes Verhältnis dazu und die andere vielleicht ein sehr inniges. Und das beschäftigt uns auf jeden Fall alle sehr. Und der Grund ist ja klar, weil Geld ist einfach das Tauschmittel in unserer Gesellschaft, ohne dass viele Sachen einfach nicht funktionieren würde. Es ist eigentlich eine sehr praktische Sache, die oft emotional total aufgeladen ist. Und dabei ist es ja einfach nur dazu da, dass man sich Dinge des täglichen Gebrauchs kaufen kann oder auch ein bisschen ja Komfort bis hin zum Luxus.
Ja,
leisten kann.
Aber ich finde, das hast du gerade ganz schön gesagt. Es ist eigentlich ja eine schöne Sache.
Eigentlich ja.
Ne? Und wir reden es uns oft schlecht oder wollen es so in die Ecke stellen mit diesen Sprüchen, die du eben auch gesagt hast. Und eigentlich hat es das gar nicht verdient.
Es hat es eigentlich gar nicht verdient. Aber ich weiß, was ich echt glaube, dass wir uns oft total abhängig davon fühlen. Und die Tendenz oder ein Reflex darauf, wenn man sich abhängig fühlt, ist ja zu sagen, ich will davon nicht abhängig sein. Und dann helfen solche Sprüche vielleicht, da eine Distanz herzustellen.
Ja, genau, verdrängen.
Ja, genau. Mhm. Und man will ja auch nicht in den Verdacht geraten, irgendwie geldgeil zu sein oder so, oder anderen was wegzunehmen. Und ich glaube, die ganzen Sprüche haben damit viel zu tun, auch früher so in sozialen Gemeinschaften. Ne? Da war es ja wichtig, dass sich jeder korrekt verhält, ne? Weil wenn man da angefangen hat, einem anderen was wegzunehmen und so, dann war die Gemeinschaft ja schnell gefährdet. Mhm. Wie ist denn das für dich? Was bedeutet eigentlich Geld für dich, Toni?
Also ja, auf jeden Fall Sicherheit. Mhm. Lässt mich, wie wahrscheinlich alle von uns, wenn wir ehrlich sind, ruhig schlafen. Ne? Also so ein beruhigendes Gefühl, wenn man Geld hat und einfach auch weiß, ja, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass man eine Wohnung hat. Also es fängt hier wirklich auch mit den Basics erstmal an, ne? Dass man sich Essen kaufen kann. Und
ein Dach über dem Kopf halt, ne?
Gibt mir auf jeden Fall Sicherheit und ein beruhigendes Gefühl. Aber auch dieses Wissen, dass ich mir auch mal unvernünftige Dinge irgendwie gönnen kann. Mhm. Ne? Also jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, ich habe mir jetzt für das Mikrofon hier so ein Mikrofonständer gekauft, damit es höher steht. Ne? Das sind dann einfach so Kleinigkeiten, wo ich mich dann auch freue und die natürlich ohne jetzt Geld oder dass ich dann mir das auch leisten könnte, wäre das ja irgendwie gar nicht möglich. Also auch dieses Wissen, ne, dass man da auch manchmal so ein bisschen, ja, unvernünftig ist, glaube ich.
Ich finde das total super. Das ist ein schönes Beispiel, Leute. Wir sind heute nämlich bei Toni zu Hause statt bei mir. Und ich habe noch den anderen Ständer. Wenn wir bei mir aufnehmen, müssen wir immer ein paar Bücher unter das Mikro stellen. Und Toni hat jetzt so ein richtig cooles, hohes Stativ unter dem Mikro. Ja, und das kann man sich dann auch einfach mal gönnen. Das sieht schöner aus und ist viel weniger wackelig.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen, dass das ordentlicher ist. Das andere ist so ein bisschen gackelig.
Ist wackeliger, ja. Aber ja, ich habe bisher mir das noch nicht gegönnt. Ja, unser Verhältnis zu Geld, das hat ja sehr viel damit zu tun, wie wir das auch in unserer Herkunftsfamilie erlebt haben. Ja, also wir übernehmen entweder das, was da üblich war, also was Papa und Mama zum Thema Geld gesagt haben, oder wir schlagen ins Gegenteil um. Und was man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf, ist so ein bisschen, dass wir uns abgucken, welche Rolle, also welche Figur in der Familie hat, welche Rolle in Bezug auf Geld. Also wenn ich jetzt in der Familie aufgewachsen bin, wo vielleicht der Papa sich um die finanziellen Sachen gekümmert hat und die Mama gar nicht, dann kann das sein, dass ich eben rollenspezifisch da was übernommen habe. Und da gibt's ein finde ich, sehr interessantes Buch. Das klingt erstmal vielleicht ein bisschen abschreckend für manchen, aber das heißt, Wie denken Millionäre von T. Harv Eker heißt er. Und der sagt, dass jeder Mensch so eine Art inneren Kompass hat, der auf einen gewissen Geldbetrag eingestellt ist. Und dass man automatisch sein Leben so ausrichtet, dass man diese Geldmenge hat. Und da gibt's eben Leute, die sind darauf eingestellt, im inneren Kompass kein Geld zu haben.
Okay.
Und es gibt welche, die sind halt eben auf einen siebenstelligen Betrag ausgerichtet.
Die, ja. Genau, sind auf den Millionärsbetrag.
Ja. Und das habe ich mir überlegt. Bei mir stimmt das total.
Ja, spannender Ansatz.
Ich bin zum Beispiel ich spare immer, ja. Ich habe schon als Kind den Großteil von meinem Taschengeld, das muss man sich mal überlegen, das war ja nicht viel, gespart. Ja, ich weiß noch, am Ende, wo es noch Taschengeld gab, bevor ich dann mein eigenes Geld verdient habe, gab es pro Woche 5 Mark. Mein Papa hat immer gesagt, ein Heiermann, so hieß das noch, die Älteren von euch werden wissen, was ein Heiermann ist. Das war dieses 5-Mark-Stück. Und ich habe mindestens die Hälfte von meinem Taschengeld gespart, weil es für mich schon immer total wichtig war, so ein gewisses Polster neben zu haben. Und dann war das für mich kein Problem zu verzichten, solange das Polster groß genug war, dass ich sagen konnte, okay, jetzt ist es soweit. Und das habe ich schon meinem Papa, der ist ja Beamter, das habe ich schon mal erzählt. Und der hatte das auch gern. Der hat auch immer gern Polster neben gehabt.
Total spannender Gedanke. Oder dieses Buch. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht.
Kann ich nur jedem empfehlen, der mal sein Money-Mindset hinterfragen will. Das Buch ist echt, was das Thema angeht, hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet.
Ja, ich denke gerade mal so ein bisschen schon nach. Und bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich sehr früh in meinem Leben Geld dazu verdienen wollte. Musste ein Stück weit auch. Und das war mir ja extrem wichtig. Also ich hatte meinen ersten Nebenjob neben der Schule, glaube ich, mit 16 direkt. Und das war jetzt noch nicht mal so, dass ich sonst nichts zu essen gehabt hätte oder so, ne? Sondern es war für mich einfach wichtig, dass ich so meinen eigenen Beitrag irgendwie für mein Leben da auch bringe. Und das hat sich durchgezogen dann auch. Ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann kurze Zeit gearbeitet und dann nochmal studiert, Vollzeit. Also ich habe meinen Job sozusagen aufgegeben und habe gesagt, ich möchte nochmal studieren gehen. Und es war von Anfang an klar, dass ich das aber selbst finanzieren muss. Das habe ich getan mit BAföG-Unterstützung auch, aber eben auch Nebenjobs. Und das war für mich irgendwie selbstverständlich. Ja. Also das war irgendwie auch gar keine Frage. Ich hätte es sogar komisch gefunden, wenn meine Eltern mich da groß unterstützt hätten, sondern es war klar, dass ich das selbst hinkriegen will. Und da habe ich, weil du vorhin auch gesagt hast, Verzicht, da habe ich auch gelernt, mit wie wenig ich eigentlich auskomme. Also weil ich kam ja aus einer Anstellung, ich habe mein eigenes ordentliches Geld schon verdient und gehe dann zurück in ein Vollzeitstudium und bin von BAföG und einer kleinen Tätigkeit, in Anführungszeichen, dann abhängig oder darauf angewiesen. Und wie ich mich doch in den 4 Jahren auch wirklich einschränken konnte, aber mir trotzdem auch Sachen gegönnt habe. Ne? Also dann war ich halt 4 Jahre kaum in Urlaub, wollte aber unbedingt ein Auto haben. Also das war klar, dass das Auto darf nicht gehen während dem Studium und solche Geschichten.
Ja, da muss man dann priorisieren in so Phasen.
Genau.
Ja. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an mich. Also ich habe mich ja für einen anderen Weg entschieden. Ich habe ja ein duales Studium gemacht, weil ich wollte auch nach dem Abi Geld verdienen. Und hatte ja dann das große Glück, dass ich bei Siemens anfangen konnte. Und das war für mich ein Riesenschritt, ne? Ich meine, ich kam dann aus der Heiermann-Taschengeldzeit und habe dann irgendwie ein paar hundert D-Mark waren das damals jeden Monat schon verdient. Das war für mich mehr als genug. Das Gute war, dass Siemens die Wohnung immer bezahlt hat, als ich im Studium war und so, an den Orten gab es eine gestellte Wohnung und so, da hat mir das Geld echt gereicht. Und auch interessant, mit wie wenig ich damals ausgekommen bin. Wenn man jünger ist, verdient man halt meistens noch nicht so viel. Das kommt erst mit den Jahren, ne?
Ja, und weil wir ja das Thema auch Stabilität und Sicherheit heute haben, vielleicht auch nochmal ein Aspekt aus dieser Zeit von meinem Studium. Weil ich habe ja eben gerade gesagt, das hat mir eigentlich ganz viel Sicherheit gegeben, ne? Dass ich wusste, ich kann mich da selbst organisieren und das hat sich so eingeschwungen als System und ich bin mit dem Geld, was ich hatte, auch ausgekommen. Und dann gab es aber auch einen Moment, und zwar wollte ich ein Auslandssemester in Schweden machen. Und dafür musst du auch nochmal ein anderes BAföG beantragen, sozusagen ein Auslands-BAföG. Und ich wusste, ich kann das nur machen, wenn ich dieses Auslands-BAföG bekomme. Ich kann mir das selbst nicht leisten, ins Ausland zu gehen. Dafür reicht einfach mein Geld dann sozusagen nicht. Und das war bis, ich glaube, eine Woche vorher, war der Bescheid noch nicht da. Also ich hatte das alles früh genug eingereicht und das Amt hat einfach ewig gebraucht, den zu prüfen. Und eine Woche vor dem eigentlich geplanten Abfahrt war dieser Bescheid immer noch nicht da. Und da habe ich zum ersten Mal dann auch gespürt, Mist, das in Anführungszeichen Geld reicht dafür nicht. Also das ist jetzt eine Entweder-Oder-Entscheidung. Und wenn der Bescheid nicht kommt, kann ich nicht nach Schweden gehen. Und dann fällt dieses Auslandssemester platt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh Gott, heulen auf hohem Niveau. Ne? Dann wäre sie halt zu Hause geblieben, hätte da weiter studiert. Aber für mich hing da ja zu dem Zeitpunkt total viel dran. Ich hatte mir das so überlegt und wollte das auch machen. Ja, und dann hat mir in der Familie jemand Geld geliehen für quasi 2 Wochen, weil der Bescheid kam dann wirklich erst 2 Wochen, nachdem ich in Schweden war. Ja. Wenn es das nicht gegeben hätte, ne, auch diesen finanziellen Rückhalt, dann wäre ich nicht nach Schweden gefahren. Ja. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich Unsicherheit in Verbindung mit Geld gespürt habe, oder wo ich auch gemerkt habe, dass es was mit mir macht.
Ja, so Beispiele zeigen, wie gut es eigentlich ist oder wie wertvoll das ist, zu wissen, jeden Monat kommt Geld rein, ne? Wenn man mal angestellt ist in einem halbwegs sicheren Job. Heute ist ja nicht mehr alles so sicher, wie es mal war. Mein Papa hat damals auch gedacht, super, jetzt fängt sie bei Siemens an, jetzt seid ihr ausgesorgt für immer. Das war damals noch so. Der Bereich, in dem ich gearbeitet habe, den gibt's heute nicht mehr. Und das kann ich total nachvollziehen.
Aber du hast es eben auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Wie ist denn der Zusammenhang aus deiner Sicht zwischen Geld und Glück?
Ja, also das ist ja so eine Frage, die beschäftigt, glaube ich, die Menschheit schon seit Hunderten von Jahren. Nämlich die Frage, macht mehr Geld wirklich glücklicher? Da gibt's ja diese bekannte Studie zu, wo es heißt, dass das Glück bis $75.000 steigt und ab dann nicht mehr. Und die wurde dann ein paar Jahre später auch widerlegt, die Studie. Und dass es dann doch hieß, dass das Glück kontinuierlich steigt, je mehr Geld man hat. Und ich habe mir dann angeguckt, ihr wisst ja, ich bin ja totaler Freund und Fan von der Glücksstudie da von der Harvard University. Und da kommt eben raus, dass sobald die Grundbedürfnisse, also wir hatten es eben kurz, ne, also Essen und Dach über dem Kopf, wenn das sicher gedeckt ist, ohne dass ich mir jeden Monat darüber Sorgen machen muss und meine Gedanken so sehr damit beschäftigt sind, wo das Geld herkommt. Ab da wird das Thema stabile Beziehung wieder wichtiger für das Glück. Und ich finde das auch plausibel. Was man, glaube ich, nicht machen darf, ist das zu verallgemeinern. Es gibt Leute, für die ist viel Geld einfach ein riesen Glücksquell, weil sie sich vielleicht auch teure Hobbys oder teure Sachen leisten wollen oder auch vielleicht sehr viel reisen wollen. Das ist auf jeden Fall ein Kostenfaktor. Aber insgesamt ist es so, dass die meisten Menschen ab einem gewissen Betrag eigentlich so ganz zufrieden sind und dann spielt einfach wieder das Thema Beziehung eine größere Rolle. Und das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man nicht sein Herz daran hängt, dass es jetzt besonders viel Geld sein muss, weil das vielleicht dann auch Anerkennung oder so bedeutet. Das ist was, wo man vielleicht dann auch in eine Falle laufen kann. Und was ich manchmal bei meinen Kunden habe, das ist eigentlich total schade, dass die unzufrieden im Job sind, weil sie keine Gehaltserhöhung kriegen, weil sie keine Sonderzahlung kriegen oder zu wenig Gehaltserhöhung, je nachdem. Weil dahinter steckt dann oft so das Thema, dass Geld Wertschätzung ausdrückt. Mhm. Und das kommt ja teilweise auch aus der Herkunftsfamilie. Das kennen viele von uns. Hast ein gutes Zeugnis, dann hast du ja mal 10 Mark gekriegt oder später dann vielleicht 10 Euro oder vielleicht sogar mehr. Und irgendwie haben wir so unterbewusst gelernt, dass die Anerkennung und die Wertschätzung von ja, wichtigen, bestimmenden Menschen in unserem Leben durch Geld zum Ausdruck gebracht wird. Und das ist natürlich, das ist gefährlich, weil es kann nicht endlos immer hohe Gehaltserhöhungen geben, weil irgendwann ist man in einem Gehaltsgefüge gelandet, wo man oben angekommen ist. Oder auch, es gibt auch andere Gründe, weshalb gerade mal keine Sonderzahlung möglich ist. Und ja, das ist was, wo ich immer gerne mit meinen Kunden auch dran arbeite, dass sie dieses Wertschätzungsempfinden nicht mehr so sehr am Geld festmachen. Bei denen, wo das so ist, ist es nicht bei allen so, aber bei manchen.
Aber du hast recht, ich erinnere mich da auch gut dran. Ja, wenn man dann irgendwie im Diktat gute Note oder so geschrieben hat, ne, dann, wie du sagst, gab es irgendwie nochmal den Zehner extra oder so. Und ja, man gewöhnt sich da ja dann schnell dran, ne, und erwartet es dann auch so.
Ja, genau.
Jetzt habe ich ja wieder irgendwie eine 2 geschrieben.
Ja, ja, und dann auf einmal gibt es mal nichts.
Ja, genau.
Was ist denn los?
Ist der Papa böse auf mich,
ja,
oder die
genau.
Oma?
Genau.
Ja, schöne Parallele zu oder zwischen früher und jetzt auch dem Gehalten. Das kann ich total bestätigen, ne, dass das, ja, wenn grundsätzliche Dinge abgesichert sind, da eine gewisse Ruhe einkehrt und das Thema Gehaltserhöhung oder auch Bonus, das freut uns natürlich alle und ist auch schön, ist auch eine schöne Form der Wertschätzung, aber es ist ja nur sehr, sehr kurz dieser Moment.
Ne? Ja.
Also 2 Wochen später ist dann auch diese Freude über den Bonus irgendwie schon wieder so ein bisschen verpufft.
Genau.
Ja, das hast du gut zusammengefasst.
Also was halt wichtig ist, dass man seinen Selbstwert nicht daran festmacht. Ich habe heute so den Eindruck, dass sehr viele Menschen sich unheimlich viel vergleichen und dass so viele Dinge gekauft werden müssen, dass so viele Dinge konsumiert werden müssen, dass Urlaubsreisen gar nicht mehr weit und oft genug stattfinden können. Und da spielt natürlich der Konsum von sozialen Medien und was auch immer für Medien eine sehr große Rolle. Und da gibt's ja auch dieses FOMO, also Fear of Missing Out, also sprich, man darf auch nichts verpassen und so. Wie nimmst du das wahr?
Also definitiv beobachte ich das auch, obwohl ich ja den sozialen Medien gar nicht so zugetan bin. Also ich bin nur auf Facebook, also so Instagram und so weiter habe ich gar nicht. Und Facebook nervt mich auch zusehends, muss ich sagen. Aber ja, da stelle ich auch fest, das ist ja so eine alles shiny, alles immer gut und wie du auch sagst, ne, das nächste Auto muss größer sein, der nächste Urlaub muss weiter weg sein und ja, teilweise auch wirklich der tägliche Konsum im Sinne von Bekleidung. Es muss das neue Kleid sein, es muss das neue Oberteil sein und so weiter und dieses, ich trage auch mal Sachen über mehrere Jahre, auch nicht mehr so gewünscht.
Ja.
Ne? Und dieses Vergleichen, also definitiv, das hat, finde ich, zugenommen und da bin ich mir auch sehr sicher, dass das mit den sozialen Medien zusammenhängt, ne? Weil du ja einen viel größeren Bereich hast, wo du dich vergleichen kannst.
Du kriegst unheimlich viele Informationen und dann gibt es ja Leute, die genau damit eben Geld verdienen.
Ja.
Und Marketing hat halt auch damit zu tun, Emotionen auszulösen bei dir. Also wenn du hier damit dazugehören willst, dann musst du dies oder jenes haben.
Ich wollte gerade sagen, da sind wir wieder beim Zugehörigkeitsgefühl. Man möchte mithalten, möchte genauso sein und so weiter.
Genau.
Ja.
Und da sagst du schon was ganz, ganz Wichtiges. Also da gehört schon ein bisschen Reflexion dazu und auch teilweise Stärke, wenn man hier und da sagt, nee, das mache ich jetzt nicht mit. Und diese für mich selber zu unterscheiden, ist das jetzt wirklich ein Bedürfnis, das ich habe, oder ist das ein Konsumdruck? Ja, und je nachdem, in welchem sozialen Umfeld ich unterwegs bin, da mag das ja auch noch mehr oder weniger der Fall sein. Ja, also wenn ich jetzt, Gott sei Dank, ist das nicht mehr so. Ich kenne das noch aus der Schulzeit, aber früher war das ja noch anders, Leute. der eine oder andere erinnert sich. Da gab es dann mal eine Zeit, da musste man immer die Chucks getragen. Da hat jeder Chucks getragen oder eine bestimmte Jeansmarke und so. Dann war irgendwann Levi's 501 total angesagt und so. Und dann hat man aber, man hat ein paar Schuhe gehabt und diese eine Levi's, die hat man die ganze Woche angehabt, gell?
Ja.
Das war so. Aber man musste sie haben. Wenn man sie nicht gehabt hat, war es problematisch. Und das ist natürlich mit gesteigertem Wohlstand insgesamt nimmt das auch zu. Also es ist halt eben echt wichtig und auch sehr, sehr schwer, unterscheiden zu lernen, ist das jetzt wirklich mein Bedürfnis oder mache ich das, weil ich meine, jemand anderes findet mich dann cooler. Mhm. Was auch mal in Ordnung sein kann.
Absolut.
Aber auch hier, es sollte nicht das einzige Kriterium sein. Mhm.
Da habe ich noch mal was Schönes letzt gehört. Ich weiß gar nicht, ob es im Radio war oder auch in einem anderen Podcast. Da ging es nämlich auch genau darum, ne, so diesem Impuls zu widerstehen oder auch nicht widerstehen zu können, sich jetzt was kaufen zu müssen, weil man irgendwie was gesehen hat. Und manchmal ist es auch, ich belohne mich dann. Ja. Ne, mir ist was gut gelungen und dann belohne ich mich mit irgendwas. Und da gab es einen ganz guten Tipp, dass man gerade bei solchen Sachen, die jetzt eben nicht zu den Grundbedürfnissen gehören, sondern wo so ein bisschen Belohnungscharakter oder ich habe was gesehen bei jemand anderem, auch möchte ich irgendwie auch haben, da mal 3 Tage zu warten.
Ja.
Ne, sich das in den Warenkorb zu legen,
ja,
mal 3 Tage zu warten und mal zu gucken, wie sich dieser Wunsch, das haben zu wollen, in den 3 Tagen verändert. Und wenn es nach 3 Tagen immer noch da ist, dann ist es auch okay, wenn man es kauft.
Sehr
und dann
schön.
Darf man quasi auch sich freuen und darf sich da selbst auch belohnen. Aber das fand ich irgendwie sehr schön. Sehr. Das habe ich tatsächlich bei mir selbst auch in der Vergangenheit manchmal schon, weil ich es dann vergessen habe zu kaufen oder so, auch schon erlebt, wo ich nach den 2-3 Tagen gemerkt habe, ach, so sehr willst du es eigentlich gar nicht.
Ja, tatsächlich habe ich das auch schon gemacht.
Ja.
Das kenne ich nämlich auch, so Dinge haben zu wollen und dann ständig irgendwie was im Warenkorb bei Amazon liegen zu haben. Und dann, also wenn man viel Stress im Job hat, da kann es ja wirklich sein, dass man sich mal für getane Arbeit belohnen will. Das kennt, glaube ich, jeder. Das kann sein, dass man mal schön essen geht, dass man vielleicht auch in die Sauna geht oder ein schönes Wochenende irgendwo verbringt. Es kann aber auch sein, dass man sich was kauft. Und in einem gewissen Rahmen ist das ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, man kann sagen, es gibt Menschen, die unterschiedliche Grade von Impulskontrolle haben, was das Kaufen angeht. Und das, was du eben erzählt hast, ist eigentlich eine gute Übung zum Thema, wie steigere ich meine Impulskontrolle?
Mhm. Und man muss halt auch da bedenken, dass ein mögliches Polster von mir verkleinert wird.
Dadurch. Ja, je weniger.
Und mich da auch fragen, ist es mir das wert, also auch diese Entscheidung wirklich bewusst treffen, möchte ich mir das Teil jetzt kaufen oder wie du sagst, möchte ich essen gehen.
Ja.
Genau.
Ja, genau. Und das ist das, deshalb ist das so ein schönes Beispiel, was du eben oder so ein schöner Tipp, den du genannt hast, weil das schaffen die meisten, dass man jetzt erstmal sagt, okay, jetzt nicht, ich gucke morgen nochmal drauf und überleg mir dann, ob ich es wirklich noch will. Und das sind jetzt, ich habe jetzt gerade von Belohnungskäufen gesprochen, da würde ich sagen, da kriegen wir alle eher so ein Schmunzler aufs Gesicht. Aus psychologischer Sicht gibt's noch so ein Zwilling dazu und das sind die Kompensationskäufe. Die sind ein bisschen gefährlicher, weil die machen wir aus Frust. Also wenn wir einen schlechten Tag hatten, wenn wir Dinge erlebt haben, die uns emotional aufgewühlt haben oder die uns geärgert haben, und dann ist es keine Belohnung, sondern das soll dann den Frust vertreiben. Und das heißt, das würde uns so einen emotionalen Trost dann spenden, weil wir uns ablenken oder unser Selbstwertgefühl steigern wollen. Und ich meine, das hört man, glaube ich, schon raus, ne? Da ist die Gefahr, dass man da in eine Spirale rutscht, halt einfach viel, viel größer.
Mhm. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Oder hört man ja ganz oft im Fernsehen, wenn irgendwie auch Reportagen oder sowas kommen, dass da wirklich Leute süchtig werden. Ne? Also, dass die wirklich, du hast jetzt Impulskontrolle ja auch gesagt, dass die völlig die Kontrolle verlieren und bestellen auch Dinge, die sie überhaupt nicht brauchen. Also, dass das auch wirklich zu so einer Sucht dann werden kann.
Ja, da sagst du was ganz, ganz Wichtiges, ja. Das ist gar nicht so selten. Das betrifft in Deutschland ungefähr 5% von allen Menschen. Das kriegt man ja gar nicht mit, weil die erzählen das natürlich nicht. Aber das kommt relativ häufig vor. Und hier, auch, es soll kein Klischee sein, aber es sind tatsächlich öfter Frauen betroffen als Männer. Vielleicht ist es auch so, dass es da eher rauskommt. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn jemand merkt, ich kann gar nichts auf die Seite legen, obwohl es eigentlich möglich wäre, weil ich so viel kaufe, dann ist es schon echt wichtig, da vielleicht auch mal ehrlich hinzugucken, ob ich da ein Thema habe. Und das kann man ja bearbeiten. Es muss ja nicht so bleiben.
Mhm.
Ja, Toni. Was geben wir denn jetzt den Hörern nochmal so mit als abschließende Zusammenfassung? Was waren für dich heute die wichtigsten Punkte?
Ja, ich würde zwei Sachen für mich wieder mitnehmen. Ja, so ein bisschen das Tabu brechen oder auch das Geld so aus der Schmuddelecke ziehen, dass man da nicht drüber reden darf, sondern offen drüber sprechen. Also auch diese Hürde mal zu nehmen mit Freunden oder auch Familienmitgliedern, Schwestern, Brüder. Ja, sich einfach mal austauschen, weil das hilft für die Klarheit auf beiden Seiten und hilft einfach auch, ja, im Umgang mit dem Geld, dass das einfach normaler wird und eben nicht in der Schublade liegt, wo keiner drüber sprechen möchte. Das wäre so das Erste. Und was ich nochmal interessant fand, was du auch gesagt hast, das Thema Geld und Wertschätzung trennen.
Sehr schön. Ja, ich würde noch ergänzen, erstmal, dass ich das Thema Konsumdruck hinterfrage. Und das zweite Thema, was ich hier noch mitnehmen würde, ist das Thema mit den Belohnungs- und Kompensationskäufen, dass man sich da eben beobachtet, wie man sich in stressigen Phasen verhält und dass man da eben keine Impulsivkäufe macht. Ja, Toni, das war eine sehr interessante Folge, hat mir echt Spaß gemacht, mal da über das Thema zu reden und so ein bisschen das Tabu zu brechen. Bei der nächsten Folge geht es darum, wie ich meine gefühlte finanzielle Sicherheit und auch damit meine Stabilität erhöhen kann, was ich tun kann, eben auch in Phasen des beruflichen Umbruchs, um mich da sicherer zu fühlen und mich nicht davon abhalten zu lassen, durchs Geld meinen Job zu wechseln.
Schön.
Also, bis dahin, liebe Hörer, macht's gut. Eure Simone
und die Toni.
Das war Moment noch, der Stabilitäts-Jobcast zur Frage, wie viel Veränderung verträgt der Mensch? Abonniere den Podcast, damit du keine weiteren Folgen verpasst und lass uns gerne eine kurze Bewertung da. Wir freuen uns über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal.